So, Abschluss. Wer mag Abschlüsse? Ja, ihr seid ähnlich wie ich. Ein Kollege, schön, dass du hier bist. Also, ich mag Abschlüsse nicht so, weil das heißt, es ist irgendwas zu Ende und so. Man hört irgendwie auf und so. Der Pfarrer, ihr habt einen sehr, sehr weisen Pfarrer, der hat heute beim Vorgebet gebetet. Lass das kein Abschluss sein, sondern eher ein Doppelpunkt. Und genau das wünsche ich uns, dass quasi diese Bibelwoche eine Impulszeit war, aber dass sie ganz, ganz praktische Auswirkungen hat für das, was danach kommt. Also dass wir heute einfach einen Doppelpunkt setzen. Also falls du keine Verabschiedung magst und kein Ende, das ist heute kein Ende. Sondern eher ein Doppelpunkt für das, was danach kommt. Wer von euch war bis jetzt jeden Abend und Morgen hier? Oh, ihr Streber, ey. Richtig gut. Ja, das muss ich nicht entschuldigen. Hallo, das ist doch super. Schön. Ich meine das ganz ernst. Schön. Richtig cool. Wer von euch ist das erste Mal da? Cool. Ja, sehr schön. Ah, Leute, das ist richtig schön. Also, für euch, die das erste Mal da seid und alle anderen, die sonst immer geschlafen haben zwischendurch oder so, wiederhole ich nochmal kurz, was wir gemacht haben. Es ging ums Thema Berufung. Wir haben darüber nachgedacht, also warum gibt es uns eigentlich? Wofür sind wir auf diesem Planeten? Warum laufen wir rum? Warum atmen wir? Und der erste Punkt ist, wir sind erstmal grundsätzlich dafür da, weil Gott gesagt hat, ich möchte gerne Menschen machen und das sind meine Kinder. Die erste Berufung, die wir erleben dürfen und die wir ausfüllen dürfen, die wir richtig, richtig füllen dürfen, ist die Berufung, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist die Berufung, über die wir uns definieren sollten. Über die anderen nicht. Das ist der Punkt, der unsere Identität ausmacht. Der sagt, was wir sind. Alle anderen Berufungen, die wechseln zwischendurch mal und die kommen in anderen Höhen und Tiefen vor und so. Aber diese Berufung ist der Punkt, wo wir sagen, das ist die Basis für alles andere, was danach kommt. Die Kindschaft. Dann am dritten Tag haben wir uns über die alltägliche Berufung unterhalten. Also darüber gesprochen, was ist denn jetzt das, was für jeden Christenmenschen gilt? Habe ich doch letzten Tage schon gesagt, egal ob du dich danach fühlst, egal ob du es willst oder nicht, es ist erstmal Fakt. Es ist erstmal der Baustein, der oben drauf kommt, wo Gott sagt so, hey, ich mache da grundsätzlich keinen Unterschied. Gilt erstmal für alle. Da sind wir alle im gleichen Boot unterwegs. Und dann haben wir gestern auf so Kairos-Momente geschaut. Also so Momente, wo Gott sagt, hey, jetzt ist es dran. Jetzt passiert etwas. Nicht in 15 Monaten, sondern jetzt gerade. Also jetzt, genau zu diesem Punkt, spreche ich mit dir als einzelne Menschen und ich habe mit dir etwas vor. Und wir haben uns verschiedene Berufungsgeschichten angeschaut, beziehungsweise habe ich quasi das zusammengefasst und gesagt, es gibt verschiedene Beobachtungen, die wir machen und was wir daraus lernen können für unsere eigene Berufung. Und das soll helfen, das einzuschätzen, wenn wir das Gefühl haben, Gott spricht gerade zu uns. Und dann können wir ein bisschen das Maßband daran anlegen und denken so, okay, stimmt das wirklich? Als Beispiel, zum Beispiel, was ich gestern gesagt habe, bei Berufung, wenn es darum geht, dass Gott uns beruft, geht es immer darum, dass Reich Gottes gebaut wird und nicht unser eigenes Reich. Und daran können wir es anlegen und denken so, ah, okay, geht es in die Richtung, Gottes Reich zu bauen oder eher, dass irgendwie ich gut rauskomme? Kairos-Momente. Und heute schließen wir das Ganze inhaltlich ein bisschen ab, indem ich mit euch über Dünger und Unterdrückung deiner eigenen Berufung sprechen möchte. Es geht wieder um Berufung aus der Bibel, wo Menschen mit Gott unterwegs waren, berufen wurden und irgendetwas passiert ist. Entweder ist es supported worden, also entweder ist wirklich Dünger drauf gekommen, so dass wir gemerkt haben, so da wächst was, also da passiert richtig was. Oder ist es irgendwas unterdrückt worden? Das Bild, was ich benutzen möchte, ist das von einem Baum, weil ich glaube, unsere Berufung wächst. Habe ich am Montagabend schon mal darüber gesprochen, dass es etwas ist, was entsteht. In der Bibel wird ganz viel aus der Landwirtschaft, die ganzen Bilder benutzt. Und das passiert nicht plötzlich. So ein Baum ist nicht auf einmal da, sondern er wächst stetig. Und die Frage ist, was hindert diesen Baum daran zu wachsen? Was hindert uns, was unterdrückt ist? Und was sind die Punkte, wo wir sagen, hey, das ist wie so Dünger, da passiert richtig was. Das unterstützt das, das spornt das ein bisschen an. Wir starten mit den Unterdrückern deiner Berufung. Was hindert dich daran, deine Berufung zu leben? Und der erste Punkt, den ich für euch habe, ist eine fehlende Identität. Deswegen waren mir die ersten beiden Tage so wichtig. Sonntagmorgen im Gottesdienst und Montagabend. Deswegen war es mir so wichtig, wirklich klar zu kommunizieren, du bist erstmal Kind Gottes. Und darin hast du deinen Wert. In deiner Berufung hilft es dir wirklich klar zu wissen, wer du bist. Aber es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, was sie können, was sie nicht können, weil sie an dieser Berufung irgendwie vorbeileben, weil sie nicht Zeit mit Gott verbringen, weil sie irgendwie, irgendwas ist da verloren gegangen. Vielleicht, weil sie sich über die alltägliche oder über die Kairos-Berufung irgendwie definieren und denken, das stimmt irgendwie alles. Aber wenn dann mal ein Mensch sagt, so, hey, du bist gar nicht so, oder wir werden hinterfragt, in Frage gestellt, dann bricht ja so ein richtiges Ding zusammen. Wer bist du? Wenn das nicht geklärt ist, dann hindert das deine Berufung. Der zweite Punkt ist, vergleichen. Vergleiche nicht deine Berufung mit der Berufung von anderen Menschen. Einmal bist du sowieso Kind Gottes, so wie der Gegenüber auch. Und du hast die gleiche Alltagsberufung. Also es gibt gar keinen Sinn. Du bist ein spezieller Mensch, deswegen bekommst du deinen eigenen Weg mit Gott. Also lass uns nicht vergleichen. Und der ganz wichtige Punkt ist, lass uns nicht den Fehler machen, zu sagen, ich habe nämlich in den letzten Tagen habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten und dann haben die von großen und kleinen Berufungen gesprochen. Das ist richtiger Müll. Weil Gott sagt nicht so, ich habe für dich so eine Mini-Berufung. Also so was, wo ich denke, ja, anderen für anders wäre es viel zu wenig so, aber für dich passt das so. Nee, Gott spricht Berufung aus. Wir Menschen packen da manchmal so ein Groß und Klein davor, aus welchem Grund auch immer. Weil wir uns vergleichen, weil wir sagen, ja, aber die Person, ne, die war Missionar in Brasilien, das ist was Großes. So. Ich bin ja nur berufen, Mama und Papa zu sein. Ich denke mir so, ah, mein lieber Scholli. Also, ich glaube nämlich, dass einer der Kairos-Momente ist zum Beispiel, wenn Menschen Kinder bekommen. Und dann kommen Leute auf mich zu und sagen so, ja, naja, ich bin jetzt nur Mama. Ich so, kannst du bitte aufhören, irgendwelche komischen Lügen zu glauben? Gott hat dir einen Menschen anvertraut. Also das ist nicht nur. Das ist richtig viel. Ja, aber die anderen, die sprechen vor Menschen. Ja, pff, was soll's? Du sprichst vor deinem Kind jeden Tag. Lass uns nicht miteinander vergleichen. Die O'Bros sagen immer, so ein Hip-Hop-Duo, sagen, Comparison kills calling. Also wenn du dich vergleichst, zerstört das deine Berufung, weil du klein denkst von dir oder zu groß von dir denkst, weil du denkst so, die anderen haben nur kleine, ich habe große. Danke Gott. So. Ja, nee. Vergleichen macht deine Berufung kaputt. Ausbrennen. Ausbrennen hindert dich bei deiner Berufung. Ich finde das so spannend, wenn wir in der Bibel lesen, zum Beispiel die Geschichte von Elia, der unfassbare Wundergeschichten erlebt, von Gott neu berufen wird und quasi für wie einen neuen Auftrag irgendwie genau berufen wird. So, ja? Und dann bekommt er eine Drohung von so einer doofen Königin und sein ganzes Leben bricht auseinander. Der Typ geht ins Burnout und muss erstmal ab in die Wüste. Weil er seine Identität auf das aufgebaut hat, was andere Menschen über ihn sagen. Und er hat richtig Angst bekommen. Obwohl er noch in der Bibel 4 Zeilen davor hunderte von Menschen umgebracht hat, im Namen Gottes, interessanterweise, und irgendwie so ein Feuerwunder erlebt hat, wo du denkst, so eigentlich sollte das nicht reichen, damit du irgendwie stabil bist und gefestigt bist? Bei ihm nicht, der war irgendwie auf jeden Fall ausgebrannt. Als ich junger Hauptamtlicher war, also das war vor 2-3 Tagen so, als ich angefangen habe, Pastor zu sein, dachte ich mir so, boah, so die Leute, die mal hauptamtlich werden und so zwischendurch so einen kleinen Burnout haben, keinen großen, aber so einen kleinen, die haben es geschafft. Weil die haben richtig reingehauen, die sind über ihre Grenzen hinweggegangen. Die haben, also, die müssen sogar in die Klinik. Wow. Und so. Und das war so am Anfang das Denken, wo ich dachte, boah, die sind richtig weit gegangen. Und mittlerweile denke ich mir so, was ist denn da bitte, was ist denn da? Das war ja richtig schief. Auszubrennen, seine Grenzen nicht zu können, sich nicht abgrenzen zu können, Erwartungen nicht ordentlich zu verarbeiten und dadurch irgendwie in so einen Strudel ins Negative reinzukommen, das hilft nicht bei deiner Berufung. Ich habe aufgeschrieben, Burnout ist keine Goldmedaille für besonders Megatypen. Nee, da ist irgendwo was schief gegangen. Da ist irgendwo jemand falsch abgebogen. Ausbrennen. Der nächste Punkt ist Kontrollübernahme von Sehnsüchten. Ich glaube, wir Menschen wurden mit sehr viel Sehnsüchten gebaut. Und das ist gut, das ist richtig gut. Aber je nachdem, wie wir mit diesen Sehnsüchten umgehen, hilft es uns, unser Leben zu leben und unterstützt es irgendwie dabei? Oder wir gehen in irgendeine falsche Richtung? Vor 2 Jahren gab es so in Amerika, falls ihr da irgendwie so ein bisschen die Kirchen in Amerika verfolgt, gab es da so richtig viele Beispiele, wo Leitende gefallen sind, weil sie mit ihren Süchten, mit ihren Sehnsüchten und in ihren Süchten nicht ordentlich haushalten konnten. Weil sie ihre Sehnsüchte nicht verarbeiten konnten. Unsere größten Sehnsüchte sind Geld, Sex und Macht. Alles Geschenke von Gott. Außer sie dominieren uns, außer sie treiben uns an, außer sie werden so zu großen Sehnsüchten, dass sie die Kontrolle übernehmen. Und ganz viele Menschen leben an ihrer Berufung vorbei, zum Beispiel beim Thema Macht, weil sie ihr eigenes Reich bauen anstatt Gottes Reich. Obwohl sie genau an dem Ort sind, wo Gott sagt, hey, ich habe dich da genau hingepflanzt, da solltest du eigentlich wachsen. Aber sie wachsen in ein Bild rein, wo sie sagen, so, ja, so ein bisschen gut wegkommen wäre ganz schön. So. Aber darum geht's nicht. Und in diesem Punkt hilft es, ganz große Ehrlichkeit zu sich zu haben. Weil ich glaube, dass wir alle diese Sehnsüchte haben. Geld, Sex und Macht. Wer will das nicht? Alles Geschenke Gottes. Wenn du es gut verarbeitest, wenn du auf dem Weg Gottes läufst. Der letzte Punkt ist dummer Umgang mit Wüstenzeiten. Ich habe ein bisschen an der Formulierung gearbeitet, aber habe nichts Besseres gefunden. Aber ich glaube, dass genau das passiert. Ganz viele Menschen sind in ihrer Berufung unterwegs und denken so, aber jetzt läuft's. Wie ich gestern gesagt habe, rutsche runter. Das ist keine Anstrengung. Ich muss mich reinsetzen in meine Berufung und ab geht's. Und wir sehen in der Bibel, dass so viele Propheten, dass Jesus selbst in der Wüste gelandet sind. Jeder hat sie, keinen sollten sie überraschen. Wüstenzeiten gehören anscheinend dazu. Das ist anscheinend irgendwie so ein Moment in unserem Leben. Und das Spannende ist, dass Wüstenzeiten nicht schlimm sind. Also es ist nicht so, dass irgendwie Gott sagt so, da übergebe ich dich mal kurz dem Teufel oder mäßig oder sowas, ne? Und ich bin mal kurz draußen, sondern Gott ist da. In der Wüstenzeit. Und ich glaube, dass wir in Wüstenzeiten, in unserer Berufungszeit, sehr viel lernen. Zum Beispiel auch, was wir wirklich vertrauen. Ob wir wirklich glauben, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, auch wenn es gerade staubtrocken ist. Wüstenzeiten sind sogar wichtig, weil sie unseren Glauben aufbauen. Weil da wirklich was Heiliges und Besonderes passiert. Aber halt auch, wenn du denkst, hä, was ist das denn jetzt? Bin ich jetzt falsch abgebogen? Und glaubst irgendwie so, ja, jetzt bin ich immer auf dem falschen Weg. So, wenn du da dumm mit umgehst, weil du sagst so, hätte ich nicht gedacht. Dann wirst du kalt und grimmig und sauer auf Gott und denkst so, dann gehe ich lieber meinen eigenen Weg. Aber Wüstenzeiten sollten dich einmal mal ganz besonders auf Gott konzentrieren. 5 Unterdrücker deiner eigenen Berufung. Für alle, die Bilder machen, ihr könnt jetzt wieder ein Bild machen. 5 Punkte. Fehlende Identität, den wirklich großen Fehler und auch doofen Fehler, den wir machen, uns zu vergleichen mit anderen. Die hat es besser, der hat es besser, ich bin besser. Das wirklich ausgebrannt sein. Kontrollübernahme durch Sehnsüchte und der wirklich dumme Umgang mit Wüstenzeiten, weil wir glauben, es gibt die nicht. Aber es gibt sie. So, das ist jetzt alles das, was unterdrückt. Haben wir gehört? Überrascht uns nicht mehr, wenn es vorkommt. Deswegen kommen wir jetzt zu den positiven Sachen. Was ist der Dünger für deine Berufung? Was hilft dir? Was hilft dir beim Wachsen? Was hilft dir dabei, dass da etwas entsteht? Und vor allem, dass es konstant hat. Und da sind einige Sachen mit dabei, wo du denkst, das ist ein No-Brainer. Das ist was ist auch selbstverständlich. Es sind auch manche Sachen mit dabei, die ich letzten Tage schon gesagt habe. Aber es sind vor allem Sachen dabei, die wir in der Bibel finden und die unfassbar wichtig sind, sie wirklich aufzunehmen, also wirklich anzunehmen als etwas, was uns gut tut, in unserer Berufung unterwegs zu sein. Der erste Punkt, wird dir wahrscheinlich eigentlich sagen, ja, natürlich, ist Gottes Stimme hören lernen. Ich habe hingeschrieben, Übung macht den sensiblen Zuhörer. Gott redet. Ich habe gestern und vorgestern ganz kurz schon darüber gesprochen. Bist du in einem Zustand, in einer Haltung Gott gegenüber, dass du ihm zuhörst, dass du damit rechnest, dass er redet. Ich finde diese Geschichte aus 1. Samuel 3 so mega faszinierend, als Samuel nachts Gottes Stimme hört. Er liegt so am Anfang vom Tempel und Gott redet zu ihm und er hat keine Ahnung. Er dachte, das ist sein Lehrer. Und er geht dreimal zu seinem Lehrer und sagt so, hey, was willst du? Er sagt so, leg dich wieder hin. Das zweite Mal, was willst du? Leg dich wieder hin. Und dann sagt er ihm, hey, also ich bin's nicht und der Einzige, der noch hier ist, ist Gott. Kann es sein, dass Gott gerade zu dir spricht? Auf Gottes Stimme hören ist ein Lernprozess. Das ist was man lernen kann. Was man lernen sollte, weil es ist etwas Wunderschönes und etwas sehr, sehr Sensibles. Das habe ich gestern auch schon gesagt. Wie oft habe ich schon von irgendwelchen Menschen gehört und manchmal leider auch aus meinem eigenen Mund, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, das ist das, was Gott gerade sagt. Boah, ey, bis du zu diesem Satz kommst, musst dir sicher sein. Wurden schon sehr viele Menschen echt verletzt durch. Deswegen ist es wirklich etwas sehr, sehr Sensibles. Und lass uns bitte aufpassen, wie wir das formulieren. Und deswegen war es mir gestern auch so wichtig zu sagen, oder auch aus den biblischen Beispielen heraus, dass Gott immer zu den Menschen spricht, mit denen er die Berufung vorhat. Er redet zu Mose. Er redet zu Jesaja, zu Jona, zu Noah, zu all den anderen, Maria, Hanna. Er redet persönlich zu denen, weil er persönlich was von ihm möchte. Und ja, es kann sein, dass er manchmal zu anderen Menschen spricht und sagt, könntest du bitte als Prophet kurz zu jemandem anders gehen, weil der hört mir gerade nicht zu, weil er gerade einen anderen Fokus hat. Ja, das passiert auch. Aber der erste Weg ist erstmal Gottes persönlicher Weg zu dir. Manchmal redet er sogar auch durch Tiere. Ich hoffe, das hat er bei euch nicht nötig. Also wirklich, Gott redet zu dir, wenn er was mit dir vorhat. Der nächste Punkt. Gute Gemeinschaft. Und da werdet ihr wahrscheinlich denken, ja, mach bitte weiter, wir haben jetzt jeden Tag über Gemeinschaft gesprochen, das nervt. Sorry. Aber es muss nochmal gesagt werden. Gute Gemeinschaft, tragende Gemeinschaft, Weggemeinschaft, die sich gegenseitig bewegt, die sich gegenseitig stoppt, wenn man zu schnell unterwegs ist. Wir brauchen das. Einer der Punkte, die ich gestern gesagt habe, ist, dass Gott ganz oft Menschen beruft und sie meistens, nicht immer, in Gemeinschaft stellt. Ich war letztes Wochenende, also nicht letztes Wochenende, sondern vorletztes Wochenende jetzt von, in einem Kloster zwischen Würzburg und Aschaffenburg, in so einem Mega-Kloster. Und da gibt es so Mönchmenschen, die nennen sich Brüder, weil sie nicht Mönche sein wollen. Habe ich nicht verstanden. Aber Mega-Gemeinschaft. Die haben eine ehrliche Gemeinschaft zueinander. Ich dachte mir, mein lieber Scholli. Von außen dachte ich, das ist mega unattraktiv. Ich dachte mir, was macht ihr denn da? Ihr seid in so einem Kloster unterwegs und macht da eure Sachen so. Und als ich dann gelernt habe, wie die miteinander umgehen, wie ehrlich die zueinander sind, wie sie sich gegenseitig unterstützen, wie die sich gegenseitig anfeuern, weil die ganz viele Missionen in Afghanistan und Kongo gemacht haben, wie die sich dabei unterstützt haben, dachte ich mir, wow, ich will sowas auch. Ich will so eine Gemeinschaft, die weiß, wie es mir gerade wirklich geht. Also wirklich, wirklich, nicht oberflächlich, sondern wo ich wirklich sagen kann und keine Angst davor habe, zu sagen, hey, so sieht es gerade bei mir aus. Und die dich nicht verurteilen, sondern dich anfeuern, weiter da zu bleiben. Ich sage das ganz oft, Christenmenschen, also Christsein, ist Teamsport. Es ist keine Einzeldisziplin. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und manchmal finde ich das sehr schön und manchmal unfassbar anstrengend. Ich habe euch irgendwann mal zwischendurch erzählt, ich wohne in so einer Lebensgemeinschaft mit guten Freunden von mir zusammen. Die haben jetzt ein Kind dazu bekommen. Das macht alles so unfassbar anstrengend. Viel mehr kommunizieren, viel mehr austauschen. Und wir müssen wirklich um diese Gemeinschaft kämpfen. Also es ist gerade ein wirklicher Kampf, gemeinsam unterwegs zu sein. Aber wir alle drei wissen, dass sich das richtig lohnt. Weil es uns richtig gut tut. Gute Gemeinschaft. Menschen, die uns auf unserem Weg begleiten. Der nächste Punkt ist Begleitung. Ganz viele Menschen in der Bibel haben Menschen, die sie für einen kleinen Abschnitt oder für einen langen Abschnitt oder für einen Start begleiten. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten. Ich hab in meinem Kopf gedacht so, Berufung bringt uns eigentlich immer an einen Punkt, wo wir bis dahin noch nicht waren. Sonst müsste uns Gott nicht dahinstellen. Also es ist immer etwas, wo wir noch nicht sind und quasi eine neue Perspektive bekommen, um quasi an einem anderen Ort oder quasi anders an dem gleichen Ort aktiv zu sein. Immer etwas Neues. Und dafür brauchen wir Menschen, die vielleicht da schon mal waren, wo es für uns neu ist. Wir brauchen Menschen, die so ein, kennt ihr von euch Herr der Ringe? So ein Gandalf. Ja, so ein Gandalf-Typ. Wenn ihr das nicht kennt, ist das ein bisschen ein doofes Beispiel. Aber du weißt, was ich meine, mein Freund. Gandalf, du brauchst Gandalf. Das ist so ein anderer Zauberer, der hilft dem anderen Hobbits, die sind zu groß. Wen braucht ihr? Ihr braucht Johannes den Täufer. Ihr braucht Eli oder Obi-Wan Kenobi. Ich weiß nicht, was ihr für Filme schaut. Also irgendwelche Menschen, die schon weiter sind als ihr. Deswegen liebe ich Kirche, sowas wie hier, wo ich sehe, dass sie wirklich unterschiedliche Generationen sind. Was ist das denn bitte für ein Geschenk? Was könnt ihr bitte voneinander lernen? Ey, das ist so ein Geschenk. Lasst uns von anderen Generationen lernen. Menschen, die uns begleiten, die bewusst sagen so, hey, du gibst mir das Recht, in dein Leben reinzusprechen und das Recht nehme ich wahr. Für ein Jahr, für diesen Auftrag, für diese Berufung. Menschen, die uns begleiten. Wir brauchen den Heiligen Geist. Etwas, was einmal in der Frömmigkeit, wo ich groß geworden bin, eher so, wir haben immer so Vater, Sohn und Heilige Schrift so gepredigt. So ein bisschen. Der Heilige Geist gehört auch mit dazu. Und ich habe gesagt, dass der Heilige Geist das Benzin für unseren Berufungsmotor ist. Diese wirkliche Füllung mit der Kraft Gottes. Weil aus unserer eigenen Kraft bekommen, können wir es gerne versuchen. Aber dann kommt das Ausbrennen dabei raus. Wir brauchen den Heiligen Geist. Die Energie Gottes, die Kraft Gottes, die Power, die wir brauchen, um etwas zu tun, um mit ihm unterwegs sein zu können. Und wir brauchen Gemeinschaft mit Gott. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich wahrscheinlich jeden Abend drüber gesprochen habe. Deswegen habe ich drunter geschrieben, es ist wirklich wichtig. Die Gemeinschaft mit Gott ist keine oder sollte keine nervige To-Do-Erinnerung in deinem Kalender sein. Sondern etwas sein, was mit Rhythmus und was mit Sehnsucht verbunden ist. Dass du es nicht abwarten kannst, mit Gott Zeit zu verbringen. Nur du und Gott. Auf deine Art und Weise. Wo ist denn hier mein Freund? Wir haben uns gestern unterhalten. Hier. Da ganz hinten, der schreibt gerade richtig fleißig mit. Er hat erzählt, er geht gerne durch den Wald und Naturzeugs und sowas. Du bist ja Naturbursche. Ja, früher dachte ich mir, sowas darf man als Christ nicht. Du musst morgens um 5 auf deinen Knien sein mit deiner Bibel und am Schreibzeug. Können Menschen machen. Aber es gibt auch andere Menschen, die mit der Bibel durch den Wald gehen und dort Gott begegnen. Wenn du denkst, das soll nur so aussehen, lest mir das Buch 9 Wege, Gott zu lieben. Mindestens 9 Wege, mit Gott unterwegs zu sein, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Weil die Zeit sollte eigentlich nicht langweilig sein. Manchmal ist sie ein bisschen, wo du denkst, so, boah, ein bisschen trocken vielleicht. Aber was Neues sollte eigentlich immer wieder reinkommen. Die Gemeinschaft mit Gott. Ein Ort, wo du mehr bist, als dass du tust. Mein Mentor erinnert mich jedes Mal daran und es nervt. Der sagt so, Felix, wenn du was von Gott hören möchtest, in deiner Zeit mit Gott, solltest du zwischendurch auch ruhig sein. Und ich denke mir, ja, das ist anstrengend. Ruhe ist nicht so ein Hobby von mir. Ich schreibe Gott immer morgens und abends einen Brief. Wenn der fertig ist, schreibe ich liebe Grüße Felix drunter und dann war es das. Und ich wundere mich nachher, Gott, warum hast du nichts gesagt? Mein Mentor sagt so, ja, weil du Pausen brauchst, damit er reden kann. Zeiten, wo ich einfach bin, nichts tue, nichts produziere, sondern einfach nur Gott und ich bin. Momente, in denen er deine Identität gerade rücken kann. In denen er Lügen durch Wahrheit ersetzen kann. In denen du ausruhen kannst und in denen du dich ausrichten kannst. Es braucht Ehrlichkeit. Der nächste Punkt. Und ich habe das wieder so, das hat mich mega fasziniert, so die letzten Tage diese ganzen Berufungsgeschichten zu lesen und zu beobachten, dass die meisten von diesen Menschen so tief ehrlich sind. Sowas zwischen, ich habe keinen Bock und ich gebe dir ein paar Gründe, warum ich nicht der Richtige bin. Wann habe ich das letzte Mal gemacht? Ganz oft, wenn ich mit Christenmenschen unterwegs bin oder mein eigenes Gebetsleben manchmal beobachte oder lese, was ich Gott so alles gesagt habe, merke ich so, boah, warst du da ehrlich oder war es eher so ein Floskel-ähnliches Ding, was du da so eingeschleust hast? Bist du so richtig ehrlich zu Gott? Also so richtig, richtig ehrlich, schamehrlich, also so, nur er weiß, dass du gerade so denkst. Das brauchst. Dann kann Gott darauf eingehen, dann kann er damit arbeiten. Und ich glaube, das brauchen wir für unsere Berufung, wenn wir mit Gott unterwegs sein, Gott klar zu sagen, so, hey, so sieht's gerade aus. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Ich fühle mich kraftlos oder zu besonders für diesen Auftrag, was auch immer du denkst. Sei ehrlich zu Gott. Und der letzte Punkt, den ich habe, das verbindet sich wieder mit dem Baum, mit dem Wachsen, ist, dass Berufung ein Prozessdenken braucht. Es sind Schritte, die wir gehen. Und ich hoffe, das entspannt dich. Ich hoffe aber auch, das entspannt dich nicht zu viel. Weil ganz oft erlebe ich, dass ich sage, ja, mein Leben ist Prozess. Ja, vor allem, wenn du Pädagoge bist, so denkst du so, alles im Leben ist Prozess. Gehst du Schritte. Und ich denke da so viel drüber nach, dass ich ganz oft gar keine Schritte mehr gehe, sondern einfach stehen bleibe. Denke mir so, ja, ist auch alles Prozess. So zu seiner Zeit. So. Und ich merke mir, bei dem Thema bin ich keinen Schritt mehr gegangen. Dieser Punkt, Prozessdenken, ist keine Ausrede dafür, stehen zu bleiben. Sondern eine Ermutigung, dass nicht alles am ersten Tag bei Z sein muss, sondern auch zwischendurch sehr viele andere Schritte und Buchstaben sind. Gott geht einen Weg mit dir. Gott geht Wege mit Menschen in der Bibel. Im Prozess. Schritt für Schritt. Dünger deiner Berufung. 6 Beobachtungen, 6 Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Ich bin jetzt am Ende. Wir haben relativ viel gehört die letzten Tage und ich habe darüber nachgedacht, wie kann man das nochmal kurz zusammenfassen, was ich die letzten Tage gesagt habe. Und ich mache es relativ kurz, indem ich sage, Gott beruft seine Kinder gestern, heute und morgen. Es ist nicht die Frage, ob Gott beruft. Du bist berufen, Punkt. Kind Gottes zu sein, in deinem Alltag unterwegs zu sein. Und dann gibt es halt diese Kairos-Momente noch zwischendurch.